Seele mit Resilienz neu entflammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein und Dein Hirn Neurodivergenz erklärt. Heute mit einer Gastsprecherin, Elena Rettiger, diplomierte Autismus- und ADHS-Coach. Das bedeutet, die ganze Folge steht unter einem neuen Motto, nämlich kein Monolog, sondern ein Dialog. Begrüßt mit mir Elena.
Hallo liebe Irina, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, dass du auch Zeit gefunden hast.
Ja,
machen wir es kurz und knackig. Was ist deine Mission? Was ist deine Vision?
Meine Mission ist es, Awareness zu spreaden für neurodivergente Menschen. Also, dass man diese sicher besser verstehen tut und dass man auch mehr weiß zum Thema, also dass die Bevölkerung einfach aufgeklärter ist.
Mhm. Super. Und jetzt so dieses, ich habe ja hier im Titel dieses eine Wort. Das ist ja in aller Munde, Social Media, überall, alle hören das immer wieder. Aber was es wirklich bedeutet, glaube ich, wissen nur sehr wenige. Neurodiversität. Ich habe jetzt hier mir rausgesucht eine Definition von Professor Dr. Christian Hubert von der Hochschule Bielefeld. Und der hat wie folgt geschrieben, dass es in den 1990ern im angloamerikanischen Raum bereits bekannt ist und seit den 2010ern auch im deutschsprachigen. Es setzt sich ja zusammen aus dem Wort Neuro, was ja die Nervenverbindung bedeutet, also die Nervenverbindung, Dingselt, und die Wahrnehmung, das Denken und Handeln prägen. Und Diversität geht es darum, so erkennen, anerkennen, dass es Diversitas, scheinbar lateinisch, von Verschiedenheit, Unterschied, Gegensatz und Widerspruch. Liebe Elena, hast du auch noch eine vielleicht bisschen einfachere Definition für unsere Zuhörende dabei?
Also man redet ja von neurotypischen Menschen, also alle die Menschen, die eben kein ADS, kein ADS, Autismus, Tourette oder was auch immer haben. Das Hirn funktioniert quasi typisch. Dann ist dann so die Frage, ja, was ist dann normal? Aber die sind neurotypisch und alles andere, das abweicht, ist neurodivergent. Mhm. Also das ist meine Erklärung. Aber für mich ist dann immer wieder die Frage, ja, was ist denn normal? Also vielleicht gibt es einfach auch, vielleicht sind die Menschen, die nicht neurodivergent sind, vielleicht ist das nicht das Normal. Es ist ja immer so die Frage, wo soll man da dann überhaupt anfangen? Und meine Vision ist ja dann auch, dass man irgendwann nur noch unterscheidet zwischen neurotypischen und neurodivergenten Menschen. Mhm. Dass man das nicht mehr so verpathologisiert, sage ich mal, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, Autismus, Spektrumstörung, das tönt ja alles so pathologisch. Ja. Und in meiner Welt, also meine Vision ist, dass man das nicht mehr so pathologisiert, sondern dass man einfach unterscheidet, entweder ist man neurotypisch oder man ist neurodivergent.
Mhm.
Genau.
Ich habe ja von ELPOS, die kennst du ja sehr gut.
Genau.
Habe ich hier noch zusammengefasst, rauskopiert. Neurodivergent gleich Individuum, also eine Person. Neurodivers eine Gruppe. Und dann würde ich ja auch sagen, dass hier ja eigentlich auch die neurotypischen Anführungszeichen mit reinkommen, weil das eigentlich alle Menschen sind. Wir sind alle neurodivers, weil jedes Hirn eigentlich anders funktioniert.
Genau, und da ist aber auch auf Social Media immer so ein bisschen die Verwirrung.
Ja.
Also so neurodivers, das sind wir wirklich alle, wie du gut erklärt hast, und neurodivergent ist wirklich nur eine Gruppe von Menschen, die abweichen von der Norm. So.
Ja, also eben nicht neurotypisch. Das benutzt ist ja so ein nicht medizinischer Begriff.
Genau.
Der Menschen beschreibt, die eine neurologische normale Entwicklung haben oder eben typisch für die Mehrheit der Bevölkerung.
Ja. Die Norm.
Genau. Also nicht so wie wir beide?
Ja, genau. Wir weichen da ab, unser Hirn. Genau.
Genau. Und ich dachte, es ist doch eine super Überleitung, dass wir ja kurz ein bisschen was von unserer Geschichte erzählen. Möchtest du anfangen?
Ja, genau. Also einfach über meine private Geschichte mit dem Thema.
Wie bist du zu diesem Thema gekommen,
ja, genau.
Neurodiversität?
Eigentlich hat das angefangen mit meinem Sohn. Der wurde ja im Kindergarten, ist er auffällig geworden sozusagen, hat die Kindergärtnerin sich gemeldet und er wurde dann mit 5,5 abgeklärt und bekam dann die ADHS-Diagnose. Und da habe ich mich halt dann schon angefangen mit dem Thema zu befassen. Habe dann auch etwa 2 Jahre später eine Eltern-Selbsthilfegruppe, sage ich mal, Gesprächsgruppe gegründet über ELPOS. Und dann kam dann auch noch die Autismusdiagnose dazu. Die hat er dann circa mit 8 Jahren bekommen. Und da habe ich mich mit dem Thema Autismus auch noch befasst. Und da habe ich dann so gemerkt, da gibt es ja irgendwie gewisse Parallelen zu mir selber. Und habe mich dann letztes Jahr abklären lassen und habe dann auch die ADHS-Diagnose bekommen. Mhm. Und habe mich dann auch beruflich für das Thema entschieden und habe eine Ausbildung gemacht zum Autismus- und ADHS-Coach. Genau, und habe jetzt meine Beratung und habe auch noch eine Gruppe gegründet, Gesprächsgruppe für Frauen mit ADHS und Autismus, weil die Frauen ja irgendwie immer ein bisschen untergehen, sage ich mal, oder auch spät diagnostiziert werden, die Mädchen. Und das ist halt auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Genau, so ich bin, sage ich mal, als Mutter eines neurodivergenten Kindes bin ich hier und auch als betroffene Frau sozusagen und als Fachperson. Also es nimmt mein ganzes Leben ein, nein, Quatsch, aber ja, es ist ein großes Thema.
Es ist aber ein großer Teil deines Lebens.
Genau.
Und du machst ja auch auf Instagram sehr viel Aufklärungsarbeit.
Genau.
Und ich werde auf jeden Fall deinen Kanal auch in die Shownotes packen.
Super, danke schön.
Für alle, die nicht mehr wissen, was die Shownotes sind, das ist die Beschreibung dieses Podcasts. Denkt daran, wenn ihr auf die Folge klickt, könnt ihr nach unten scrollen und dann seht ihr die Shownotes.
Ich finde, das klingt immer so gut, nicht? Shownotes.
Ja, es ist ein cooles Wort, oder?
Shownotes.
Beschreibung.
Ja, so Shownotes, das ist so cool, ja, genau.
Beschreibung klingt
ja,
genau. So deutsch.
Ja, Shownotes, okay.
Shownotes. Und trotzdem weiß ich auch, dass es Leute gibt, die nicht wissen, was
ja.
Shownotes sind.
Ja, genau.
Und deswegen mache ich immer ganz kurz.
Finde ich super, ja.
Genau. Ja, jetzt hast du ein bisschen was von dir erzählt. Jetzt bin ich wohl meinen Zuhörenden nochmals ein bisschen schuldig, wie ich zu dem Thema kam. Für alle, die es nicht wissen, ich habe es schon ganz kurz in der allerersten Folge ein bisschen erzählt. Aber das ist ja voll okay, wenn ich es nochmal erzähle. Bei mir fing das alles ein bisschen früher an. Also eigentlich sehr untypisch für ein Mädchen.
Mhm, genau.
Ja. Mhm. Ich war schon im Kindergarten sehr auffällig und hatte man halt da so ein bisschen sich dann gefragt, was ist los mit diesem Kind? Man hatte aber schon auch gewusst, dass ich halt als Frühchen auf die Welt gekommen bin. Also ich war unterernährt, Bauch meiner Mama. Da musste man mich halt sehr früh holen. Hatte da auch ein bisschen mit Sauerstoff und sowas die Probleme. Und trage ja auch eine Brille, weil ich auch schiele und so weiter.
Das ist übrigens ganz viel gemeinsam mit meinem Sohn. Weil der ist auch als Frühchen auf die Welt gekommen und schielt auch und trägt auch eine Brille.
Ja, genau. Siehst du.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen was mehr mit ihm gemeinsam.
Ja, gut sein. Ja. Hört mir zu.
Genau. Ja, dann hieß es halt irgendwann, ja, man müsse mich halt ein bisschen abklären. So, und dann bin ich zu einem Kinderpsychiater gekommen und dann hieß es halt, ja, das ist POS. Hm? Das ist ein ganz alter Begriff, der wird heutzutage nicht mehr verwendet.
Nein.
Hat noch ein paar Hinweise, wenn wir eben das Wort ELPOS hören, dann ist das POS noch drin, aber es wird eigentlich nicht mehr benutzt. Dann hieß es, als ich in die erste Klasse kam, ich hätte ADS, ja, also das Aufmerksamkeitsdefizitstörung, richtig? Oder Syndrom? Mhm. Also Störung oder Syndrom, jetzt weiß ich gar nicht
Störung.
Richtig. Störung, ja. Und
oder Syndrom, geht beides.
Ja. Ich finde Störung eigentlich eh so ein bisschen
genau.
Ein störendes
ja,
Wort.
Genau. Ja. Ja, ist so, ja.
Und dann hieß es, ja gut, ich müsse halt in die Kleinklasse. Es gab da auch eine Lehrperson, also meine erste Lehrklassperson, mit der hatte ich keine gute Erfahrung gehabt. Wir haben uns nicht so gut verstanden, sage ich jetzt mal so. Und sie hatte zwar auch da einmal so erwähnt gehabt, habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren dann einen Brief gesehen, dass sie auch die Vermutung angestellt hatte, ich sei hochbegabt. Es kam dann aber auch eher raus, dass ich minderbegabt sei, dass ich eigentlich einen geringen IQ hätte und so weiter und dass ich halt in eine Kleinklasse müsse.
Ja.
Ja, dann lief das dann so, man sagte mir einfach immer, ja, du kannst dich halt nicht so gut konzentrieren, du willst halt immer die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, du musst halt einfach diszipliniert sein. So. Und das habe ich dann auch mitgetragen in die Oberstufe. Ich habe es dann geschafft. Also ich hatte eigentlich gute Noten, aber ich musste immer sehr viel Zeit aufwenden, um Dinge zu lernen. Und es fiel mir halt vieles immer sehr schwer. Im Sport war ich echt schlecht. Ich glaube, ich habe immer so die Gnade einer 4 bekommen. Ja. Und als ich dann eben in die Oberstufe kam, ging es halt darum, so, ja, Übertritt und so weiter, hat man mir zugestanden, dass ich in die normale Oberstufe durfte. Also okay. Die Real. Mit sehr viel Kampf durch meine Eltern. Also die haben sich dann wirklich sehr eingesetzt. Dafür bin ich ihnen auch dankbar.
Ja.
Immerhin etwas.
Ja.
Nein, sie haben sich schon, also was meine so Gesundheit anging, haben sie sich schon bemüht. Also ich war viel beim Arzt und so weiter, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Weil sie ehrlich gesagt, wenn ich jetzt das heute so anschaue, sie wurden nicht richtig informiert.
Oder auch wahrgenommen wahrscheinlich, nicht ernst genommen.
Ja, vielleicht auch. Auch, dass viele gar nicht wussten, was das genau ist.
Ja, genau.
Oder die Wissenschaft war da wahrscheinlich noch wesentlich weiter.
Ja, genau.
Ja. Ich habe dann auch einige Male Ritalin genommen, eine Zeit lang. Bei mir war es ja das Witzige, dass es zwar geholfen hat für die Konzentration, aber ich war dann einfach nur noch eine leere Hülle.
Ja, genau.
Also kaum irgendwelche Emotionen oder sonst was.
Ja.
Ich war super ordentlich dann, aber zu ordentlich.
Ja, ja.
Ja. Und dann hieß es halt einfach irgendwann wieder absetzen, weil ich dann auch beim Sport umgekippt bin und so.
Ja.
Und ja. Da wurde ich erwachsen. Es war halt dann so die Frage, welche Ausbildung ich mache. Ich wurde dann sozusagen gedrängt, einfach Hauptsache, du machst irgendeine Ausbildung. Ja. Und ja, ich gehöre wohl zu den wenigen Erfolgreichen, die eine Ausbildung geschafft haben, eine EFZ-Ausbildung, obwohl viele sich dagegen ausgesprochen haben. Also auch, du kennst sicher diesen Check 8. Laut dem hätte ich keine Fähigkeiten gehabt, eine EFZ-Ausbildung zu schaffen.
Spannend, okay.
Und ich meine, ich habe mit einer 5-2 abgeschlossen.
Ja.
Also für die deutschen Zuhörer, das ist eine sehr gute Note, finde ich, für einen Lehrabschluss in der Schweiz.
Ja.
Ja. Und jetzt ist es aber halt so, ich bin jetzt halt erwachsen. Das Erwachsenenleben ist ein bisschen weniger, wie wollen wir das nennen, so andersartigkeitsfreundlich.
Ja,
so.
Ja.
Jetzt stehe ich im Leben, soll eine gestandene Frau sein, wie so eine gewisse Person mir immer wieder so in meinem Leben so sagt, so, du bist doch jetzt eine gestandene Frau. Und stehe halt immer wieder vor gewissen Herausforderungen.
Ja.
Habe mich dann halt irgendwann durch Social Media und so weiter immer mehr auseinandergesetzt und habe dann erfahren, es heißt jetzt nicht mehr ADS, sondern es heißt jetzt alles ADHS.
Genau.
Und ich habe ja auch so gewisse Stempel bekommen, wo ich mich ja dann, also von Psychiatern, wo ich mich nie anfreunden konnte.
Ja.
Und habe mich dann weiter informiert und bin dann durch gewisse Social-Media-Kanäle dann auf Autismus gekommen. Und dass das eben halt ein bisschen anders ist bei Frauen und Mädchen. Habe mich ja jetzt auch ein bisschen durch diese Diagnostik gekämpft mit furchtbar schrecklichen Fragen.
Ja.
Also, ja. Und ich warte jetzt auf die Auswertung. Vielleicht habe ich sie ja jetzt schon, wenn ihr diese Folge hört. Ich weiß es nicht, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich sehe mich darin, ich sehe mich im Autismus-Spektrum. Vielleicht jetzt nicht, also wie ihr vielleicht alle noch nicht wisst oder jetzt gleich erfahren werdet, wir unterscheiden ja nicht mehr. Oder früher war es ja so, Asperger, ein Wort, das ich absolut schrecklich finde, weil ich die Geschichte dahinter kenne.
Genau. Die viele nicht kennen, die viele noch nicht oder nicht kennen.
Ja, ja.
Ja.
Aber wir lassen uns geschichtlich
jetzt. Ja, genau, das ist ein anderes Thema. Genau.
Genau, und eben, es heißt nicht mehr ADS, es heißt nicht mehr POS. Aber genau. Elena, erzähl doch mal.
Ja, also es heißt jetzt, also das ADHS, das H ist immer da. Das H steht entweder für die Hyperaktivität nach außen, die ja viele so, sage ich mal, Jungs, Jungs, Kinder haben, so mit, das mit dem ständigen Bewegung sein. Und dann gibt's aber das Haar nach innen, und das ist das, was ich zum Beispiel auch habe, und du glaubst auch, so die Unruhe, die innere Unruhe, das ständige Gedankenkreisen, nie zur Ruhe kommen im Kopf, das ist dann das Haar eigentlich, die Hyperaktivität nach innen sozusagen. Mhm. Genau, und Autismus, abgekürzt ist das ja ASS, also das ist Autismus-Spektrum-Störung, da sind wir wieder bei der Störung. Das nennt man heute nur noch so, da unterscheidet man nicht mehr. Früher hat es ja da den frühkindlichen Autismus gegeben, Asperger, atypischer Autismus, hochfunktionaler Autismus. Ja, heute ist man einfach im Spektrum, und das Spektrum ist riesig. Und klar, also es ist nicht mehr so wichtig, was es jetzt genau ist, aber doch zum Beispiel frühkindlicher Autismus, sage ich mal, das ist eine viel größere Beeinträchtigung für einen Menschen als jetzt ein atypischer Autismus zum Beispiel. Weil diese Kinder, sage ich mal, haben Sprachentwicklungsstörungen, die meisten können ja gar nicht reden, die sind nonverbal. Und auch normalerweise sagt man so, ab, würde ich mal sagen, 6-7 Jahren kann man den Autismus abklären, wie auch das ADHS. Frühkindlicher zum Beispiel schon ab 3. Also da muss man dann vorher handeln, wenn man sieht, das Kind spricht nicht. Also von dem her kommt es schon ein bisschen drauf an, finde ich. Aber man unterscheidet das nicht mehr so. Früher habe ich auch so immer wieder gehört, oh, mein Kind hat Asperger. Also man hat das so an Prestige, er ist hochintelligent. Das kenne ich, also das kenne ich wirklich noch, hat man das so erwähnt. Oh, mein Kind hat Asperger. Und niemand würde sagen, so, oh, mein Kind hat frühkindlicher Autismus, weil das nicht so cool ist, sage ich mal, wie Asperger. Ja. Das ist wirklich eine Behinderung. So, aber ja, das Spektrum ist riesig, und das unterscheidet man jetzt nicht mehr so, dass man da genau sagt, dieser Typ oder was für ein Typ, sondern es ist alles zusammen im Spektrum. Mhm. Genau.
Ich habe auch irgendwo gehört, gelesen, ich weiß es nicht mehr, dass auch im Raum steht, dass man alles mal zusammenfasst. Das heißt, dass es dann kein ADHS mehr gibt, sondern dann nur noch das Autismus-Spektrum. Ist das wie, weil es gibt ja so viele Überschneidungen, viele Doppeldiagnosen.
Genau. Also ich kenne auch eine Psychiaterin, eine Bekannte, die sagt zum Beispiel ADS, also was man ja nicht mehr unterscheidet, aber das ohne Hyperaktivität, das sind ja diese Träumerchen, hat man gesagt, die viel träumen. So. Das ist dann schon eher Autismus. Also sie quasi fasst das wie zusammen. So. Mhm. Aber ja, also eigentlich eben, die Überschneidungen sind riesig. Und was man beachten muss, viele Menschen mit ADS haben ja auch Autismus und umgekehrt.
Ja.
Also Autismus und ADS kommt selten alleine. Also ich habe auch das, wie du das jetzt geschrieben hast, also gesagt hast bei dir mit dem Autismus, ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwo ein bisschen auf dem Spektrum bin. Andererseits hat das vielleicht einfach auch mit dem ADS zu tun. Also es ist wirklich so, es verläuft alles ein bisschen zusammen. Es ist schwierig zu unterscheiden, ja. Und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, neurotypisch oder neurodivers, eigentlich finde ich, oder neurodivergent, eigentlich sollte man das so handhaben in der Zukunft.
Genau, ich habe das ja auch jetzt bei meinen Beschreibungen auf Social Media und so eingeschrieben, dass ich halt neurodivers bin, oder nein, neurodivergent. Mein Gott, bekomme ich schon ein ganzes Kopf raus.
Genau, neurodivergent.
Genau, ja, genau. Bin, weil ich einfach, erst möchte ich das nicht mehr ganz so unterscheiden, weil es ist einfach so.
Ja, genau.
Dings, und es gibt ja auch noch dieses Hochsensibilität.
Genau, ich sage keine eigene Diagnose. Genau. Aber ich würde sagen, die meisten Menschen auch mit ADS sind hochsensibel. Mhm. Also eben, es irgendwie gehört alles zusammen. Und darum finde ich auch, und das ist ja, wenn man sagt, ich bin neurodivergent, das tönt auch nicht so pathologisch. Oder wie, ich habe eine Aufmerksamkeitsstörung, ich habe eine Autismus-Spektrum-Störung. Finde ich das irgendwie wirklich cool, dass man das einfach so sagt, ich bin neurodivergent. Und der da ist neurotypisch. So.
Genau.
Genau, macht Sinn.
Ja. Ja, Elena, es gibt noch ein bisschen was, das ich dich fragen wollte.
Ja.
Und zwar, was man extrem viel auch hört, ist Dopamin und Noradrenalin in Verbindung mit Neurodivergenz, Neurodiversität. Irgendwie so habe ich das Gefühl, Social Media klatscht uns ja sowieso schon zu. Und vieles weiß man halt auch gar nicht so, was ist denn jetzt wirklich echt. Viele Menschen können irgendwelche Dinge darüber posten, aber wer hat wirklich halt Ahnung? Und bei dir weiß ich, du hast eine Ausbildung gemacht, du weißt, von was du redest, du beschäftigst dich ja auch viel Bitte erklär uns doch mal, was hat es mit diesen zwei Hormonen auf sich?
Also in der Botenstoffe. Und das Thema ist ja komplex. Also könnte man richtig in die Tiefe gehen, sage ich mal. Wenn ich Eltern berate, mache ich das nicht so komplex natürlich. Das sind Botenstoffe, die für die Reiz, sage ich mal, Weiterleitung verantwortlich sind. Und die meisten Menschen mit ADS, also es betrifft vor allem Menschen mit ADS. Mhm. Die meisten Menschen mit ADS haben zu wenig Dopamin oder es wird nicht richtig verstoffwechselt, sage ich mal. Mhm. Und deshalb gibt es ja das Methylphenidat, das man dann einfach als Medikament zu sich nimmt. Oder es gibt natürlich ganz viele Sachen, sage ich mal, in unserem Alltag, die uns Dopamin geben. Und das sind wir ADS, das sind ja immer auf der Suche nach Dopamin. Also auf der Suche nach dem nächsten Kick, oder? Das ist auch das Belohnungssystem. Und da gibt es auch ganz viele Sachen, sage ich immer wieder, die wir machen können, um mehr Dopamin auszuschütten, um das zu bekommen. Wie zum Beispiel Bewegung. Mhm. Bewegung gibt Dopamin. Essen gibt Dopamin. Vieles halt mit Belohnung, also gibt es ja all die Süchte, Spielsucht, sage ich mal, Kaufsucht. Das gibt alles kurzfristig Dopamin. Das macht uns happy, das macht uns glücklich. Und um das geht's eigentlich. Und darum ist das ja so ein Riesenhype auch online, sage ich mal. Aber das Thema ist natürlich wirklich sehr komplex. Mhm. Aber das ist das, die Botenstoffe, die das einfach nicht so, also entweder sind sie nicht genug da, sage ich mal, in der genügenden Menge, oder sie können den Reiz nicht wirklich weiterleiten. Und da brauchen wir Hilfe.
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja. Ich habe natürlich mich auch so gefragt, was gibt einem so ein bisschen Dopamin. Ich lege ja großen Wert darauf, dass wir gesunde Wege finden. Ich unterstütze keine Kauf- oder andere Substanzen.
Genau.
Obwohl, apropos, kleiner Fun-Fact für euch Zuhörende, sehr viele Menschen, die mit irgendwelchen solchen Süchten zu kämpfen haben, sollten vielleicht in Betracht ziehen, sich mal abklären zu lassen, ob da nicht irgendwie ein ADHS dahinter steckt oder so, ja.
Mhm.
Auch viele so Burnout-Kliniken und man sagt ja auch vielfach Leute, die im Gefängnis landen, haben da irgendwie was damit zu tun. Halt so eben Kicksuche, schnell Autos zu fahren und so weiter. Hast du vielleicht, ich meine, natürlich, wenn man sich richtig lernen möchte, mit sich umzugehen, wäre es gut, wenn man zu einer Fachperson wie dir geht. Aber hast du vielleicht trotzdem so zwei Tipps so für den Zuhörenden, der meines vielleicht so ein bisschen Dopamin da geben könnte? Außer klar, Bewegung, würdest du sagen, reicht einfach so ein 10-Minuten Spaziergang, oder?
Ja. Also nochmal zurückzukommen zu dem Gefängnis und all den Sachen. Mhm. Es gibt ja auch Studien, die beweisen, dass wenn Kinder, also Kinder mit ADS schon Medikamente bekommen im Kindesalter, dass die Chance dann delinquent zu werden, also irgendwie dann mit dem Gesetz in Kontakt zu kommen, viel geringer ist, zum Beispiel. Wie es genau um das geht, oder? Wie du sagst, die schnellen Autos oder irgendwelche, sag ich mal, man klaut sich irgendwo was, das gibt den Kick. Also immer die Suche nach dem Kick und wie auch Drogen, oder? Also zum Beispiel gibt es ja auch viele, die Drogen konsumieren, um den Kopf, das, wie wir gesagt haben, das Gedankenrasen runterzufahren, ruhiger zu werden. Und das ist ein Riesenthema. Und Bewegung hilft wirklich sehr. Also ich sage zum Beispiel gebe ich bei den Kindern auch, bei den Elternberatungen den Tipp, zum Beispiel vor den Hausaufgaben. Da geht es auch um das. Sie kommen von der Schule, sie sind eh schon total müde und dann das Dopamin ist eh irgendwie nicht mehr hier und dann müssen sie irgendwas machen, um wieder ein bisschen in Fahrt zu kommen, sag ich mal. Und da kann zum Beispiel helfen, dass wir irgendwie ein Balanceboard haben oder ein Trampolin oder wirklich Bewegung hilft. Und da kann man nur 10 Minuten spazieren gehen zum Beispiel. Das tut schon was, oder? Oder was gewisse Kinder sehr gerne hören, die Eltern je nachdem, dass man zum Beispiel auch sagt, man macht vorher etwas, das einem Spaß macht. Also auch vor der Hausarbeit. Wenn du weißt, oh, ich muss noch die Wäsche bügeln. Ich komme überhaupt nicht dazu. Ich kann mich nicht aufraffen, die Wäsche zu bügeln. Dann machst du irgendwas vorher, das dir Spaß macht. Mhm. Zum Beispiel 10 Minuten zocken oder keine Ahnung, kurz eine Serie schauen. Die Eltern sagen dann immer, ja, aber wenn mein Kind jetzt 15 Minuten zockt, dann will es nachher nicht mehr an die Hausaufgaben. Ja klar, da muss man dann eine Regel vereinbaren oder man kann dann die Zeit mit dem Timer stoppen oder so. Mhm. Aber das bringt wieder Energie, das ist cool, das macht Spaß. Und dann hat man mehr Dopamin wieder, um irgendwas zu machen, das einem halt nicht so viel Spaß macht. Zum Beispiel.
Ich erinnere mich noch gut daran, wenn ich nach Hause kam. Ich hatte vor allem in der Oberstufe eine Zeit lang einen längeren Nachhauseweg. Also es waren, glaube ich, 2 Kilometer sowas zum Laufen. Und ich durfte ja nicht mehr Velo fahren, also Fahrrad fahren für die Deutschen, weil ich halt ein sehr schlechtes Gleichgewicht hatte und so weiter. Ja. Und es war dann einfach ein bisschen gefährlich. Jedenfalls, als ich dann heimkam, wollte ich eigentlich immer zuerst meine Animes auf RTL 2 schauen.
Ah, okay.
Oder, weil ich habe das halt geliebt. Und wenn ich halt so schon irgendwie um 3:30 oder 3:40 nach Hause kam, da lief einfach irgendwie noch eine halbe Stunde halt Animes. Und ich so, ich will das gucken. Und
genau.
Meine Eltern hatten einfach die Regel, erst die Hausaufgaben, genau, bevor Fernsehen.
Ja.
Kannst du nachher dein Zeug schauen.
Ich genau.
So, ja. Damals gab es ja noch kein Streaming.
Ja. Also, oder du konntest es nicht im Replay sehen, sondern es war einfach weg, oder?
Genau.
Genau.
Wenn du es verpasst hast, hast du es verpasst.
Genau.
Und das hat mich dann jedes Mal so wütend gemacht und traurig. Und ich so, hey, es geht doch nur eine halbe Stunde.
Ja,
warum
genau
ist das denn so schlimm?
Aber es ist halt so, die meisten Eltern, sehe ich auch bei mir in der Beratung, die haben ja irgendwas mitbekommen von ihrer Erziehung, oder? Mhm. So diese Glaubenssätze oder, oh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich sage auch immer, so seid ihr erzogen worden, aber für ein neurodivergentes Kind muss man zum Teil ein bisschen andere Wege gehen.
Ja.
Und was für euch war, stimmt vielleicht für euren Sohn oder die Tochter nicht. Und ich denke, vielleicht hätte dir das geholfen, wenn du zuerst die Anime schauen konntest und nachher die Hausaufgaben machen konntest.
Dann Zum Beispiel. Wahrscheinlich wäre mir dann Französisch auch ein bisschen leichter gefallen.
Ja, vielleicht. Genau, oder? Aber da muss man zum Teil einfach ein bisschen andere Wege gehen.
Genau.
Oder eben auf das Trampolin oder vorher ein bisschen rausgehen, spielen und dann erst die Hausaufgaben. Weil ich denke, dann hast du den ganzen Tag Schule, kommst irgendwie um 15 Uhr nach Hause und dann musst du zuerst noch die Hausaufgaben machen. Das ist ja der Horror.
Ja. Es gab dann eine Zeit, dass ich hatte dann schon ein Fernseher in meinem Zimmer.
Ja, cool, hatte ich auch.
Was ich dann gemacht habe, vor allem wenn es halt so Mathe-Hausaufgaben war, da irgendwelche Dinge abzuschreiben oder sowas, habe ich den Fernseher trotzdem angemacht, leise geschaltet und hat nebenbei halt so.
Ja.
Und immer wenn ich dann halt gehört habe, weil ich habe halt ein relativ gutes Gehör, dass meine Eltern so, ich habe im Obergeschoss gewohnt.
Also abgestellt.
abgestellt.
Und das ist ja auch so typisch. Also viele neurodivergente Kinder zum Beispiel, die lernen besser mit einer leisen Musik im Hintergrund oder so. Und wir ADHSler, sage ich mal, wir sind auch gut im Multitasking.
Mhm.
Also ich auch. Ich mache irgendwie meine Insta-Reels und gleichzeitig höre ich noch einen Podcast und der TV läuft. Also so.
Ja.
Aber es ist so, oder? Also manchmal so die Stille und so, das tut gar nicht so gut. Also da muss man wirklich innovativ sein und Wege finden, die einfach stimmen für dich als erwachsene Person, sage ich mal, im Alltag und auch für die Kinder.
Genau.
Genau.
Ja, das mache ich ja auch heute. Ich mache ja aktuell eine Ausbildung, muss halt viel lernen. Und ich packe mir dann die Kopfhörer auf und eine entspannende Musik. Also so, ich habe jetzt neu auf YouTube entdeckt, so eine Playlist, AI generiert. Bin ich zwar jetzt nicht ganz so Fan, aber irgendwie kickt es einfach in meinen Hirn so, eines ist so Violine, aber Metal-Bass dazu, so mit Drums und alles, aber ohne Gesang.
Mhm.
Und das hat bei meinem Hirn wie so einen Boost gegeben. Ich so, wow, jetzt kann ich loslegen. Mhm. Und das ist ja auch zum Beispiel etwas, was ich bei der Folge Motivation gesagt habe. Man muss sich allgemein, also es gibt für alle Menschen, finde ich, nicht nur für Neurodivergente, sondern wirklich für alle, also können wir jetzt mal eigentlich so sagen, für die neurodiverse Menschheit. Man sollte sich die Aufgaben so gestalten, dass sie einem halt auch ein bisschen Spaß machen.
Genau.
Oder? Super Beispiel bei mir, ich hasse ja immer noch den Abwasch zu machen. Ja, soll ich mich jetzt weiterhin im Stillen darum rumgrämen, jeden Mal Abwasch und schlechte Stimmung und ja, holla die Waldfee, dann werde ich ihn immer wieder liegen lassen. Sondern ich muss einfach die Zeit, die ich dann zum Abwaschen nutze, halt anderswertig noch mitnutzen. Eben ein Podcast.
Genau.
Spoiler Alert, hört doch mal meinen Podcast.
Genau. Genau.
Aber hat es auch schon gegeben. Ich habe auch schon Folgen von mir gehört.
Ja, ist auch cool, ja.
Weil ich gehe ja auch zu einer Psychologin und sie sagte so, ich kenne da so einen Podcast.
Aha.
Den sollten Sie sich mal anhören. Und die Elena ist jetzt gerade erschrocken, weil ihre Katze...
Ja, meine Babykatze ist mir auf den Schoß gesprungen. Mein Gott,
genau.
Okay.
Genau. Eben, und meine Psychologin empfiehlt mir selbst meinen Podcast, wie sie findet. Ich würde gute Aussagen treffen. Das dachte ich, jetzt haue ich das auch wieder mal raus.
Das ist eh gut. Also ja. Ich habe, weil viele Menschen mit ADS oder Autismus haben ja ein tiefes Selbstwertgefühl, sage ich mal. Also und zweifeln oft an sich oder hinterfragen dann alles. Oh, habe ich das gut gemacht? Habe ich da gut gesprochen? Hat das Sinn gemacht? Und das mache ich auch oft, dass ich dann so einen Podcast von mir höre beim Autofahren und denke so, oh, das hast du ja sau gut gemacht. Das hast du das auch. Ohne mich jetzt selbst zu loben. Aber ich habe das noch oft, dass ich so denke, wow, okay, wenn ich mich dann so höre. Und das tut gut. Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Und halt so, wie du sagst, mit dem Abwasch, was das nicht wirklich Spaß macht, dass du das mit irgendetwas verbindest oder wie so ein Ritual draus machst. Oder dass du sagst, hey, ich mache den Abwasch und nachher zocke ich noch. Also ich belohne mich für etwas, was ich nicht so gerne mache. Ja. Das ist super.
Ja, gut.
Ja, genau.
Und so ist es ja im Allgemeinen, wir müssen alle irgendwie darauf schauen, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir es gut führen können, dass wir glücklich sind, oder? Weil, ja, was passiert dann, oder? Dann kommen ja diese Komorbiditäten.
Genau.
Wunderbar
kompliziert. Begleiterkrankungen, genau.
Genau, oder? Und da haben wir ja eh schon, also die ADHS-Menschen und Autisten-Menschen und so weiter haben eh schon so genau. großes Risiko,
genau.
das zu bekommen oder daran zu leiden eher.
Ja, genau.
Man bekommt es ja nicht, man leidet ja daran.
Genau.
Was da ja wirklich helfen kann, ich habe ja übrigens Elena kennengelernt durch ihre Frauengruppe anfangs
Ja.
Das erste Mal in der Facebook-Gruppe, wo du mal was gepostet hattest, wegen dem Stand. Den Tag, wo ich nicht kommen konnte.
Ja, schade, das war dann die Weihnachtsaktion, genau.
Genau, und ja, deswegen eben auch Verbindung mit anderen Menschen, finde ich, ist auch sehr wichtig. Auch das kann einem Dopamin geben, sich auch darüber auszutauschen und darüber zu reden. Aber nicht nur darüber zu reden, aber halt auch über andere Dinge, oder?
Ja,
Spezialinteressen zum Teil.
Ja,
so
du, also ich denke auch, das ist dann immer so ein schmaler Grat. Also wie viel, wie soll ich das sagen? Also eben das ADS macht ja dich nicht wirklich im Ganzen aus, sage ich mal. Also wie viel beschäftigen wir uns dann mit dem? Und ich habe auch so das Gefühl, wenn wir uns zu viel oder zu viel auf das Leiden auch konzentrieren, dann leiden wir ja noch mehr. Also ich finde auch, man sollte auch die Stärken herausheben, die neurodivergente Menschen haben, weil ich denke, viele Leute, die zum Beispiel sehr erfolgreich sind im Beruf und neurodivergent sind, vielleicht wären die gar nicht so erfolgreich, wenn die nicht neurodivergent wären.
Ja.
Vielleicht hätten die nie irgendwann ein Start-up gegründet und sind dann so gewachsen. Das weiß man ja nicht. Aber ich denke, das ist wichtig. Und trotzdem finde ich es auch mit Gleichgesinnten, sich zusammenzutun, ist wirklich extrem wichtig. Auch zum Beispiel bei den Eltern. Da kann man sich austauschen, da sieht man auch, hey, die anderen Eltern haben genau dieselben Struggles, sage ich mal, und Kämpfe wie ich auch. Und dasselbe auch mit der Gruppe jetzt für Frauen, oder? Ich finde, viele haben ja so einen ähnlichen Leidensweg. Und wenn du sagst, mit den Komorbiditäten, oft wurden ja die ja wie zuerst diagnostiziert. Also man bekam irgendwie eine Burnout-Diagnose, Depression, man hat Angststörungen und erst danach kam die eigentliche Ursache ans Licht. Oh, diese Frau hat eigentlich ein ADS und nicht irgendwie eine Borderline-Störung oder was auch immer oder eine Angst- oder Zwangsstörung.
Genau.
Das finde ich auch wichtig. Und dann finde ich es wichtig, sich auszutauschen und eben dann können auch Freundschaften entstehen. Und ich habe ja das Gefühl, dass neurodivergente Menschen sich einfach besser verstehen. Also ich verstehe mich besser mit neurodivergenten Menschen. Ich sehe das auch bei mir in der Beratung. Das vibet einfach. Irgendwie versteht man sich einfach so. Es ist ja schon noch speziell irgendwie.
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich kann einfache Freundschaften pflegen mit Menschen, die auch mehr so sind wie ich.
Ja.
Das ist irgendwo wie auch nachvollziehbar.
Ja, logisch, ja.
Weil dann hat man eine gemeinsame Grundbasis.
Ja.
Oder? Weil nicht jeder Mensch mag Star Wars. Und ich würde am liebsten jeden Jahr zuquatschen mit Star Wars.
Ja.
Oder mit Star Trek, was ich ja die neuen Sachen ja auch mega mag.
Ja.
Und so, oder? Was ja eigentlich auch nicht verwunderlich ist, dass ich das mag, weil worum geht es zum Beispiel bei Star Trek? Viele Völker kommen zusammen, sind eine Föderation und jede Spezies ist individuell mit ihren eigenen Stärken und Schwächen und gemeinsam sind sie stark.
Genau.
Und das ist auch etwas, was ich mir für die Menschheit wünsche. Nicht separieren, sondern gemeinsam stark sein.
Ja, finde ich gut.
Oder?
Ja.
Und wir hatten es ja vorhin noch von so ein paar Promis und so. Ich meine, wir kennen ja da so ein paar Namen. Den einen lassen wir jetzt weg.
Ja, genau. genau.
Aber es wird ja heutzutage auch nachgesagt, dass da zum Beispiel Einstein entweder ADHS sagen die einen, die anderen sagen Autismus-Spektrum.
Ja, genau. Wahrscheinlich beides. ja, genau.
Wahrscheinlich beides, ja. Oder?
Ja.
Und dann da, viele denken immer so, ja, aber das ist das ganze Zeug da, dieses ADHS, das ist ja neu.
Ja, genau.
Und dann habe ich mir da so ein bisschen was rausgesucht und habe da festgestellt, nein, es gibt nämlich eine Steinzeittheorie. Ja. Es gibt ja auch so zum Beispiel die Hypothese von Tom Hartmann, ja. Der hat die Hypothese aufgestellt, dass Menschen Jäger oder Bauer sind.
Ja.
Ja, und dass die
Neurodivergenten.
Genau. Die neurodivergenten Menschen eigentlich die Jäger sind. Aha. Und die neurotypischen sozusagen, also ich mache da immer ein Anführungsschlusszeichen, weil ich eigentlich glaube, dass eigentlich niemand wirklich neurotypisch ist.
Ja.
Oder? Die Bauern sind, die dann eben halt eher sesshaft wurden, denen das einfacher fiel, halt auch auf Getreide zu warten, bis es gewachsen ist. Und die Jäger sind halt los und haben Futter gesucht.
Genau.
Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, also das ist so. Und ich denke auch, ich weiß noch, in meiner Ausbildung haben wir auch, also sind wir so die Geschichte von ADS angeschaut und das geht ja wirklich viel, viel, viel zurück. Also das ist ja so, das hat es ja immer schon gegeben. Also ich meine auch Autismus, das hat es immer schon gegeben. Und ich weiß noch, früher hat man einfach gesagt, oh, der ist komisch oder das ist ein Eigenbrötler oder ein Einzelgänger oder so. Dabei hatte der einfach Autismus. Und da bin ich auch vorsichtig, wenn es so diese Thesen gibt, so, oh, jeder zweite hat ADS oder ADS ist eine Modediagnose oder so. Also habe ich, also auch, das wird auch oft so in der Zeitung und den Medien so geschrieben und das macht mich richtig wütend, weil ich finde, das ist keine Modediagnose und das ist auch nicht cool. Also auf Social Media wirkt das ja immer so cool, ich bin neurodivergent und so, aber es ist nicht so cool. Also ich habe viele auch Eltern und die haben Kinder, die wirklich darunter leiden, da leidet die ganze Familie drunter. Oder eben Menschen, Kinder, die nonverbale Autisten sind, die werden nie ein normales Leben führen können. Die werden nie vielleicht eine Beziehung haben oder einen Beruf ausüben und die werden immer auf die Eltern angewiesen sein oder in einem Heim wohnen. Also ich finde, dass man das so verallgemeinert auch und dann das so darstellt, als wäre das irgendwie cool, neurodivergent zu sein. Das ist nicht wirklich so cool, oder? Oder wie siehst du das?
Nein, es ist ja auch, hallo Katze. Jetzt hat sie sich gerade zum ersten Mal berühren lassen von mir. Nein, es ist nicht cool.
Nö, genau.
Es ist, auch wenn ich dieses Wort eigentlich auch nicht mag, aber es ist nun mal eine Behinderung.
Oder Beeinträchtigung.
Oder Beeinträchtigung.
Ja. Genau.
Oder?
Ja.
Ich meine, es wäre ja wundervoll. Ich könnte einfach so sagen, so easy, ich schnipp's mit dem Finger, ich stehe jetzt auf und mache den
Abwasch. Mach das und das, genau.
Oder ich lerne jetzt einfach so schnell eine neue Sprache, wie so gewisse Leute so sprachgelernt sind und so weiter. Und es ist bei vielen Dingen, es ist bei mir nicht mal, dass das Interesse fehlt, sondern irgendwie wollen die Dinge dann einfach nicht in meinen Kopf.
Ja. Ja.
Oder? Und ja, es ist nicht cool,
nein,
so zu sein. Es ist einfach eine Tatsache, dass es jetzt nun mal so ist. Es ist nicht heilbar, das müssen wir einfach auch mal sagen.
Es wächst sich nicht aus, wie man da immer gesagt hat.
Genau, und die Katze will jetzt an meinen Rücken. Genau, es wächst sich nicht aus. Es ist keine Modediagnose.
Genau.
Also eben Steinzeittheorie angeblich. Ich habe auch irgendwo was gelesen, dass es scheinbar auch was mit der Vermischung von Homo sapiens und Neandertaler zu tun
hat. Also. Okay.
Also sehr interessant. Ich dachte jetzt, ich erwähne es mal kurz, ja, aber wir bleiben jetzt mal bei dem Jetzt.
Genau.
Sollen sich die historischen Wissenschaftler weiter irgendwelche alten Knochen ausgraben?
Ja, genau.
DNA-Sequenzen machen.
Ja, genau, draus machen.
Aber eben, das zeigt für mich, dass es keine Modeerscheinung ist. Was sagst du zu dem Satz? Die wollen doch nur Aufmerksamkeit.
Ich finde das extrem verletzend. Vor allem für Menschen, die ja wirklich ihr Leben lang kämpfen, sage ich mal, schon in der Schule wird es schwierig. Oft früher, da denke ich so, hatten auch viele Eltern noch nicht wirklich Verständnis für das Ganze oder ist einfach faul oder ist verwöhnt oder ist ungezogen. Aber es ist wirklich beeinträchtigend. Also ich habe auch bei mir in der Beratung Menschen, anfangs 20, der eine zum Beispiel, der hat 2 EFZ-Abschlüsse, also 2 Berufslehren gemacht, hat auch sogar einen höheren IQ und lebt auch jetzt vom Sozialamt, weil er einfach, also es ist schwierig, einen Beruf zu halten, sage ich mal. Es ist schwierig eben, weil er gewisse Probleme hat, sage ich mal, mit der Kommunikation oder im Sozialen mit Arbeitskollegen. Und was natürlich auch dazu kommt, was oft so vergessen wird, das ist extrem anstrengend. Also die meisten haben dann gar keine Energie. Also er hat auch gesagt, ich könnte gar nicht jeden Tag arbeiten gehen. Ich brauche irgendwie einen Tag Erholung. Wenn ich schon nur den ganzen Tag mit Menschen zusammen bin, zum Beispiel auch in einem Großraumbüro, wo der Lärm, sag ich mal, so hoch ist, dass ich das wirklich, als ich nach Hause komme und erschlagen bin. Und das wissen viele Menschen nicht, dass das, also Menschen, die nicht, sag ich mal, die neurotypisch sind oder die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, wie anstrengend das sein kann, den ganzen Tag zu interagieren mit Menschen, oft dann eben das Masking, eine Maske aufzusetzen und so zu sein. Also man weiß ja, man bekommt das ja früh schon in der Kindheit mit, wie man sein sollte.
Ja.
Und dann passt man sich den ganzen Tag an und dann kommt man nach Hause und dann, man sagt dem ja auch das Türschwellensyndrom. Das haben die Kinder auch, die passen sich in der Schule an. Die kommen nach Hause und dann sind sie einfach, wie sie sind. Und dann sind sie zum Teil einfach erschöpft.
Ja.
Und das sind sich viele Menschen gar nicht bewusst. Also da kann man wirklich eine Berufslehre und alles haben und trotzdem findet man den Platz nicht im Arbeitsmarkt. Und darum ist das wirklich beeinträchtigend, sag ich mal. Ja. Und viele wollen ja, aber sie können einfach nicht. Und das ist schon, muss man schon ernst nehmen. Darum gibt es ja auch all diese Burnouts, die autistischen Burnouts oder Menschen mit ADS, die dann ein Burnout bekommen. Und das ist anders. Also ich sage immer, das neurodivergente Burnout ist anders als einfach ein neurotypisches Burnout. Da hat man sich viel schneller wieder davon erholt, als jetzt eine Person mit ADS oder Autismus, die einen Burnout gerät. Da wird auch noch viel zu wenig darüber gesprochen. Ist so.
Umso besser gibt es solche Menschen, die Aufklärung machen.
Genau.
Was ja auch immer wieder so in den Social Medias total oft erwähnt wird, ist der Hyperfokus, der dann als Superpower dargestellt wird. Und dann habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass dann Leute halt so schreiben, so, ach, ihr mit eurer Superpower, da kann man ja neidisch werden und so weiter. Und ich denke mir dann so, ist das euer Ernst? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was der Hypofokus eigentlich ist?
Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, so, könnte man etwas, gibt es irgendwas, das irgendwie gesünder ist, das aber alle Menschen haben können? Und dann ist so, aber na klar. Der eine positive Psychologe, dessen Namen extrem schwierig auszusprechen ist, also ich lasse es jetzt einfach mal, ich packe es in die Show Notes, hat nämlich über Flow gesprochen.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wir werden das mal ein bisschen anschauen, so allgemein, was ist die Definition von Flow, von Hyperfokus, die Vorteile, Nachteile etc. Ja?
Ja.
Bist du mit dabei?
Ja.
Gut. Du darfst mit dem Hypofokus anfangen. Wie definiert sich das?
Also Hyperfokus ist ja das Gegenteil von Hyperfokus, sage ich mal. Und vieles hat ja auch damit zu tun mit dem Extrinsischen und dem Intrinsischen. Also Sachen, die Spaß machen, sage ich mal, das ist ja dann kommst du ja da in den Hyperfokus, wenn etwas Spaß macht oder wenn dich etwas interessiert. Allerdings muss ich sagen, Spoiler Alert, nicht jeder Mensch mit ADS oder Autismus hat so einen Hyperfokus. Also ich kenne auch Menschen, die sagen, ich habe den noch nie gefunden, den Hypo- oder Hyperfokus. Und Hypofokus jetzt eher weniger, aber ich sage mir dann, es gibt eben auch, und das wissen viele nicht, den negativen Hyperfokus. Das ist ja, wenn du irgendwas hast, das dich beschäftigt, das kennst du sicher auch, Gedanken, Traurigkeit, schlechte Gedanken, Erfahrungen, die du gemacht hast, die nicht positiv sind, die dich dann nicht mehr loslassen, die dann den ganzen Tag im Kopf herumschwirren, das ist dann der negative Hyperfokus.
Ja.
Und das ist wichtig. Flow kann ich jetzt gar nicht so genau definieren. Was verstehst du unter Flow?
Also Flow definiert sich als optimaler Bewusstseinszustand, Balance zwischen Herausforderung und Fähigkeit.
Okay.
Man kommt zum Beispiel auch in den Flow, wie wenn man, nehmen wir jetzt mal an, du, nimm mir gleich dein Thema.
Ja.
ADHS, Autismus. Ja. Und du sitzt jetzt vor dem Computer und sagst so, gut, ich möchte jetzt eben zum Beispiel zum Thema Hyperfokus jetzt einen Vortrag machen, ein Webinar zum Beispiel, oder? Da setzt du dich hin und sagst so, ah, jetzt spüre ich's, ich habe richtig Lust auf dieses Thema.
Ja.
Und du setzt dich einfach dran und du hast Freude dabei, du legst einfach los und es fließt. Aber du spürst alles, du spürst dich, du bist dir deine Umwelt bewusst. Aber du kannst einfach voll drauf losarbeiten und es läuft und es läuft und es läuft.
Ja.
Und denkst dir einfach so, ah, cool.
Cool.
Ja. Oder? Natürlich gibt es auch hier so dieses, dass man halt manchmal mal ein bisschen die Zeit vergisst und so. Man sagt auch hier, dass sich Stunden wie Minuten anfühlen.
Ja. Aber es ist ja oft so, wenn man etwas macht, was einem Spaß macht.
Genau.
Habe ich das Gefühl.
Es bringt einem Fülle, es bringt einem Freude, steigert die Produktivität.
Und da ist ja der Unterschied zum Hyperfokus gegenüber dem Flow. Da spürt man sich ja nicht mehr wirklich. Also man vergisst die Zeit und Menschen, die neurodivergent sind, die leiden eh oft an Zeitblindheit. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Hyperfokus vergisst man wirklich alles rundherum.
Mhm.
Also kann man stundenlang etwas machen, das einem Spaß macht und man vergisst alles rundherum. Man vergisst zu essen, man vergisst auf das Klo zu gehen, man vergisst irgendwie noch, dass die Mutter noch vorbeikommen sollte oder keine Ahnung was. Also man ist wirklich so fokussiert auf das Ganze und da sagt man ja, dass das eigentlich nur neurodivergente Menschen, die da reinkommen, sag ich mal. Das andere ist eben der Flow, nehme ich an. So.
Was auch noch ein wichtiger Unterschied ist, erstens mal, den Flow kann man eher unterbrechen. Also man kann irgendwie sich einen Timer stellen, kann sagen, gut, wenn der klingelt,
dann gehe ich. Genau.
Und so weiter. Das ist beim Hyperfokus ja, so
schwierig,
wie ich das mal verstanden habe, sehr schwierig, da rauszukommen und so.
Und da ist ja dann das Problem, das sehe ich viel bei Kindern, dass sie dann wirklich, die haben dann zum Teil Meltdowns oder was, die können sich dann nicht mehr einkriegen, wenn sie irgendetwas anderes machen müssen, wenn man sie da rausholt, sage ich mal. Ja. Das ist auch ein Thema, das immer wieder vorkommt, genau.
Ja.
Aber man kann das auch positiv sehen. Also ich sage immer, Menschen, die zum Beispiel einen Job ausüben, der ihnen wirklich Spaß macht und die dann im Job so in einen Hyperfokus kommen, ich finde, das ist für den Arbeitgeber sehr positiv. Also die arbeiten dann ja ohne Pause, weil die das so toll finden. Also das kann man ja auch zum Vorteil nutzen, sag ich mal, den Hyperfokus.
Da möchte ich aber ein kleines Aber mit reinsetzen.
Ja.
Weil ich finde es dann so, es hat dann auch einen Preis.
Hyperfokus, man vergisst sich dann, oder?
Man vergisst sich, vergisst auch einen gesunden Umgang
zu essen
mit seinem Körper.
Und zu trinken, genau.
Zu trinken,
oder? Ja, genau. Also, oder Pausen zu machen.
Richtig, oder? Und dann ist man, auch wenn man vielleicht dann aus dem Hyperfokus irgendwann dann rauskommt, man kommt nach Hause, danach ist man einfach futsch.
Also
unbrauchbar noch für irgendwas anderes, oder? Darum fände ich es fast besser, wenn halt wir alle mehr den Flow entdecken.
Ja.
Oder natürlich ist es halt auch da hier nicht wirklich steuerbar.
Genau,
und jetzt
das ist
so
dann das
findet,
Problem.
Aber wer groß denken will und auch sich da ein bisschen kennenlernen möchte, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für mich.
Ja, genau.
Darf sich nämlich gern bei mir melden, weil ich habe scheinbar ein Talent, Menschen hinzuführen zum großen Denken und dazu, sich auch besser zu verstehen, kennenzulernen. Und wer eher Probleme hat mit Hyperfokus und all diesen furchtbar komplizierten Dingen von wie komme ich wieder so richtig, Dopamin und alles, wie lerne ich richtig? Das ist ja auch ein riesiges Thema bei dem. Er darf sich ja bei Elena melden.
Genau.
Sie hat sogar einen Praxisraum.
Genau.
Wunderschön. Das, was ich bisher gesehen habe auf den Videos, wirst du ihn mir zeigen.
Ja, genau.
Natürlich habe ich ja noch was. Ich habe mich nämlich gefragt, so, wir haben hier jetzt so ein paar Rahmensachen erzählt und so weiter. Aber, Elena, wir brauchen ein bisschen Anhaltspunkte. Nehmen wir mal an, jemand ist jetzt schon bei einem Psychologen.
Genau.
Ja, hat Depressionen diagnostiziert bekommen, sieht sich aber jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen in diesen Social Media Dschungel zwar wieder, aber ist so ein bisschen so, ja, was kann ich glauben, was nicht. Gibt es richtig so Anhaltspunkte, wo du sagen würdest, hey, wenn dir das und das bei dir auffällt, sprich es bei deiner Fachperson an oder melde dich bei einer Fachperson bezüglich einer Diagnostik?
Ich finde das noch schwierig. Also vor allem so, ich habe viele Menschen, die mich dann fragen, ja, ich habe da einen Test gemacht online und da hat es das allen gezeigt. Bei diesen Tests habe ich das Gefühl, man findet immer etwas, das zutrifft. Das ist wie das Horoskop, oder? Du bist irgendein Zwilling und du liest das Horoskop und irgendwo ist immer irgendwas, das stimmt oder so. Und das ist auch bei den Tests so. Also da wäre ich vorsichtig, aber ist sicher mal so ein Anhaltspunkt. Ich würde, also so, wie soll ich sagen? Ich meine, da gibt es verschiedene, also nicht jeder ADSler hat dieselben Struggles, sag ich mal. Aber wenn du doch das Gefühl hast, du möchtest zwar Sachen erledigen, aber du kommst nicht ins Tun zum Beispiel. Oder du vergisst irgendwie alle Termine, die du hast. Auch wichtige Sachen, die dir eigentlich Spaß machen, vergisst du. Oder jetzt zum Thema Autismus, du hast Mühe mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder du hast das Gefühl, du kannst diese Menschen nicht wirklich lesen, du verstehst Menschen nicht richtig, alle solche Sachen. Oder du bist zum Beispiel oft erschöpft und weißt nicht wieso, auch ein wichtiges Thema, dann würde ich das ansprechen und da würde ich entweder, das würde ich mit dem Hausarzt zum Beispiel ansprechen. Mhm. Dort ist dann das Problem, viele Hausärzte wissen auch nicht so wirklich Bescheid über das Thema Neurodivergenz. Also sage ich mal, wenn du einen hast, der da sehr offen ist und sagt, no, das machen wir, ich glaube Ihnen das finde ich eine gute Idee, super. Wenn du das Gefühl hast, er nimmt dich nicht wirklich ernst, dann würde ich zum Beispiel zu einem Coach gehen oder so. Da können wir das Thema besprechen. Ich habe natürlich auch Adressen, sage ich mal, wo ich dann diese Abklärung machen lassen würde. Geht da, dann muss man auch vorsichtig sein, weil da gibt es auch, sage ich mal, Leute, die sind, das kann auch sehr verletzend sein, habe ich auch, wenn ich Eltern für eine Abklärung schicke und die Psychiaterin meint dann, ja, das liegt an ihrer Erziehung. Man sollte solche Sachen sollte man nie hören. Es geht einfach nicht. Also da muss man auch schauen, dass man da die richtige Ansprechperson findet für eine solche Abklärung. Das ist mir auch sehr wichtig, weil nur weil jemand Psychologe ist oder Psychiater oder so, heißt das nicht, dass diese Menschen sich mit Neurodivergenz wirklich gut auskennen. Das finde ich wichtig, dass man wirklich an die richtigen Menschen geraten tut und sich dann abklären lässt. Ja, und ich sage auch mal, lieber mal sich vielleicht, wenn man unsicher ist, trotzdem abklären lassen, weil worst case oder beste case kann sein, dass man kein ADS hat, ist ja auch super. Aber ich finde, da sollte man nicht zurückschrecken vor einer Abklärung.
Ja, ich habe auch eine Psychiaterin gehabt, die ja dann so von sich behauptet hat, sie würde sich mit ADHS und sowas auskennen. Und ich habe ja meine Diagnose ja schon als Kind bekommen. Mhm. Und die Person, also diese Psychiaterin meinte ja dann so, ah nee, eben, sie haben das nicht. Oder als ich das mit dem Autismus angesprochen hatte, meinte sie ja, ja, vielleicht so ein bisschen traumabedingtes Autismus. Und ich habe danach stundenlang gegoogelt.
Was ist denn das, traumabedingter Autismus? Also Bullshit, sorry. Also,
ja, ich habe nichts dazu gefunden.
Das gibt's ja gar nicht. Also ich meine, klar, gewisse Symptome, die man vielleicht nach einem Trauma, wenn man ein Trauma erlitten hat, können an Autismus erinnern, sage ich mal. Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, also es geht ja gar nicht. Oder dann der Klassiker, mein Sohn zum Beispiel hat bei der ersten so Abklärung, haben wir zu hören bekommen, nö, der hat ja keinen Autismus, der kann mich ja anschauen. Das ist der Klassiker, der kann man ja in die Augen schauen. Also ich kann dir sagen, ich habe viele Menschen mit Autismus bei mir, die schauen mich alle an, wenn sie sprechen. Die wissen, dass man Menschen anschauen soll. Das wird einem von klein auf eingetrichtert. Mhm. Also Ja, wenn ich solche Sachen höre, da stellen sich die Haare mir zu Berge, weil ich finde auch so, also das ist ja kein Kriterium. Oder ja. Zum Beispiel, bei meinem Sohn hat diese Dame dann gesagt, ja, also sie hat das Gefühl, er ist einfach nicht so motiviert. So,
ja.
Dass er nicht so geantwortet hat. Nein, er hat Autismus und darum hat er auch Mühe mit Menschen, die er nicht kennt, mit denen zu kommunizieren. Also ich finde, da muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Dass man da eine gute Fachperson berät und wenn man findet, da ist man nicht so einverstanden, vielleicht sich auch dann mal noch eine Zweitmeinung holt.
Genau.
Das empfehle ich auch Eltern, die dann eben so hören, oh, das ist erziehungsbedingt. Und wo ich finde zum Beispiel, also die Eltern kommen dann zu mir und alles deutet eigentlich auf Autismus hin. Sie gehen zu einer Abklärung, die sagt, das ist erziehungsbedingt. Da würde ich dann aufhorchen und vielleicht mich noch an einem anderen Ort wirklich abklären lassen oder das Kind.
Was ich aber zum Thema Erziehung finde, was ich noch sagen möchte, ist, etwas Kleines spielt ja doch mit in der Erziehung. Und zwar, desto mehr, dass man auch Eltern hat, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, die sich darum kümmern, richtige Förderung und Forderung und so hat auf das Kind eingeht und es trotzdem, oder liebt, dann hat das durchaus sehr positive Auswirkungen. Also wenn man jetzt so dieses Erziehungssache reinnehmen wollen, dann ja, wie bei allen Kindern, lieb dein Kind, sei für es da, schau, wo braucht es Unterstützung, wo braucht es vielleicht weniger Unterstützung, oder? Das hat dann durchaus wichtige Auswirkungen auch.
Extrem. Genau, darum finde ich ja das so wichtig, dass Eltern wissen, wenn ihr Kind jetzt die Diagnose bekommt, was heißt denn das eigentlich? Ich finde das extrem wichtig. Ich lege ja meinen Fokus auf Elternberatungen und ich finde das wichtig. Und es hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, dass zum Beispiel Eltern, die noch nichts von der Diagnose wissen und das Kind aber so sehr bedürfnisorientiert erziehen, dass diese Kinder dann zum Beispiel eine Abklärung machen und viel weniger auffällig sind, weil sie ja verstanden werden. Und das sehe ich bei mir auch. Also bei mir zu Hause, ich habe ja auch einen Sohn mit Autismus und ADS und ich habe, bevor ich diese Abklärung gemacht habe, also diese Ausbildung gemacht habe und bevor ich viel gelernt habe über Autismus und ADS, habe ich das Kind aber einfach so wahrgenommen, wie es ist. Und wir haben viel weniger Probleme gehabt, weil ich einfach gespürt habe, was er braucht. Und ich sage immer, Beziehung kommt vor Erziehung. Erziehung ist schon auch wichtig, aber dass das Kind, dass man eine Bindung aufbaut, das ist das A und O. Weil ich sage mir, irgendwann mit 14, 15, 16 kannst du nicht mehr solche Regeln aufstellen. Wenn aber die Bindung stimmt, dann geht vieles viel einfacher.
Ja.
Das ist so mein Satz, den ich den Eltern immer mitgebe, genau.
Genau. Und ich habe auch, werde es dann in die Shownotes packen, mal eine Liste zusammenstellen lassen und ich gebe es zu, ich habe ChatGPT dazu benutzt,
ja,
weil irgendwie, ich habe versucht auch von Deutschland und Österreich was zu finden und das ist, irgendwie hat es mir kaum was angezeigt und dachte ich so, komm, ich nutze jetzt diese KI für die, das gibt es ja.
Ja, ist doch super.
Und ich wusste ja, in der Schweiz gibt es auf jeden Fall ELPOS.
Genau.
Und
Autismus Schweiz. Genau.
Genau. Gibt es noch vielleicht eine Organisation, wo du auch sagst, hey, da empfehle ich die Leute auch oftmals weiter, gerade wenn sie vielleicht in den Tessin oder sowas?
Ja, also Autismus Schweiz ist ja auch jetzt im Tessin tätig auch. Ja. Ich finde zum Beispiel noch der Dachverband Neurodiversität gut.
Stimmt,
kennst du ja auch.
Ja.
Genau, auch für erwachsene Personen. Ja, und sonst arbeite ich ja eng mit ELPOS, weil die Elterngruppe, die ich habe, und die Frauengruppe, die läuft über ELPOS.
Genau.
Also ich finde schon diese drei Anlaufstellen finde ich super. Und ELPOS hat auch zum Beispiel viel Material so für Erstdiagnose, also Kinder, die erstmals die Diagnose bekommen oder Erwachsene, haben die so ein Basic Starter Package, sage ich jetzt mal. Und dort steht schon vieles drin.
Mhm.
Und sonst soll man einfach mal auf diese Webseiten gehen und sich umschauen. Bei ELPOS und bei Autismus Schweiz gibt es auch viele Vorträge für Eltern. Also die sind per Zoom, da mache ich auch oft, höre ich zu, sehr spannende Sachen. Also ich finde einfach so viel Information wie möglich holen und sich da das Wissen aneignen oder dann eben in eine Beratung gehen.
Genau.
Das finde ich auch super. Mhm. Dass man sich das Wissen, einfach mal das Basiswissen holt. Und genau.
Genau. Was ich auch ab sofort in die Shownotes packen werde, sind die Notfallnummern. In der Schweiz ist das ja zum Beispiel die 143 und 147.
Dargebotene Hand.
Genau, ja. Weil ich es wichtig finde, dass vielfach wissen die Leute gar nicht, wenn sie in einer richtigen Krise stecken, dass ihnen wirklich schlecht gehen, dass sie sich da auch hinwenden können. Und ich habe jetzt auch mittels ChatGPT und ich bin jetzt auch ein bisschen auf euch angewiesen, liebe Zuhörenden. Wenn ihr wisst, dass jetzt diese Nummern falsch wären, schreibt mir doch bitte eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Kanälen, dass ich die sonst allenfalls auch korrigieren kann. Weil, wie ihr wisst, ich vertrete allgemein die Devise, ein Podcast ist kein Ersatz für
Therapie oder genau.
Genau, oder? Mhm. Dafür sind Psychotherapeuten, Psychiater da, genau. Ärzte. Wir können hier nur über solche Themen reden.
Genau.
Wir können vielleicht ein paar kleine Tipps geben, unsere Erfahrungen teilen. Und ich empfehle wirklich Selbsthilfegruppen sehr weiter, weil da auch so ein bisschen so die Devise ist, so Selbsthilfe zu Selbsthilfe, also Hilfe zu Selbsthilfe.
Ja, und dort ist auch wichtig zu erwähnen, es gibt ja auch Online-Gruppen. Also wenn du jetzt findest, ich möchte da nicht irgendwie live mit anderen Menschen im Raum sein oder so, ich bin da ein bisschen unsicher und ich möchte mit dem Auto nicht hinfahren, etc., etc., gibt es auch bei Elpos zum Beispiel auch Online-Gruppen, die man einfach einmal im Monat online dabei ist, finde ich auch eine super Sache, wenn man da nicht vor Ort sein möchte. Genau.
Genau. Und wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht nur allgemein, also jetzt vielleicht nicht ADHS, eine Selbsthilfegruppe suchen oder so, schaut doch mal bei selbsthilfe.ch rein. Genau. Da gibt es eine ganze Auflistung mit allen möglichen an Themen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es Gruppen im Aufbau gibt für alleinerziehende Eltern.
Ah, super, ja. Und übrigens, dass ich dir ins Wort falle, ich war ja auch lange, lange alleinerziehend. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch, also mir hat das sehr geholfen, ich habe mich auf Facebook vernetzt, da gibt es so alleinerziehende Gruppen aus der Schweiz mit tausenden von Followers und ich habe auch dort Freundschaften geschlossen und ich habe früher dort viele Fragen gestellt und Hilfe bekommen. Also das ist auch ein gutes Thema für Alleinerziehende. Gibt es auch Facebook oder auch für Eltern von oder auch autistischen Menschen gibt es auf Facebook auch viele Gruppen so, die oft von auch Fachpersonen geführt werden. Ja. Das ist auch eine gute Alternative noch, genau.
Das ist doch super. Jetzt für dich habe ich eine Abschlussfrage.
Oh, okay.
Bevor ich dann mit meinem Abschlussspruch komme.
Yes.
Schauen wir mal, was daraus wird.
Ja. Was wird?
Elena, wie wäre eine Welt aufgebaut, die neurodivers, sprich für alle Menschen geeignet ist?
Also für mich wäre das eine Welt, in der jeder auch ein bisschen Bescheid weiß, auch die neurotypischen Menschen, was Autismus und ADHS genau ist, dass man weiß, was neurodivergent überhaupt heißt, dass man sich versteht und auch eine Welt, die vielleicht auch ein weniger mit dem Leistungsdruck, also dass das weniger ein Thema ist, dass man sich nur gut fühlt, wenn man einen guten Job hat und möglichst viel leistet, dass das ein bisschen abnimmt auch und zum Beispiel auch, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Also dass zum Beispiel, wenn man shoppen geht, die Läden nicht laute Musik haben oder ich war am McDonald's, da ist das sonst schon laut, da läuft Musik, also dass man da ein bisschen mehr schaut, vielleicht auch im Coop, nicht so eine Festbeleuchtung macht, wenn man da reingeht. Also, dass man das auch ein bisschen Rücksicht nimmt auf Menschen mit Autismus oder ADHS, neurodivergente Menschen, die Welt wieder ein bisschen ruhiger zu machen, sage ich mal auch. Und vielleicht, ja, das wäre so sicher ein guter Start, sage ich mal. Und vielleicht auch im Beruflichen mehr Berufe schafft oder ein Arbeitsumfeld, das neurodivergent freundlicher wäre, sag ich mal. Also, dass man da auch das Individuum irgendwie anfängt zu unterstützen und zu schätzen, wenn man jetzt in einem Großraumbüro ist, dass man vielleicht da einen Platz bekommt, irgendwo am Eck, wo man ein bisschen für sich ist. Oder Schutzwände aufgestellt werden. Oder man mit Noise Cancelling Kopfhörern arbeiten darf. Einfach, dass da ein bisschen mehr Rücksicht auch genommen wird. Ich finde nicht, dass neurodivergente Menschen sich neurotypischen anpassen müssen, sondern dass da ein Geben und Nehmen stattfinden sollte.
Ja.
Genau.
wie eine Föderation aus verschiedenen Spitzen.
Yes,
oder?
Genau.
Dass wir einfach alle unsere Stärken miteinander nutzen können und die Schwächen vielleicht ein bisschen ausgleichen, Verständnis füreinander haben.
Genau.
Und Liebe füreinander.
Yes, genau. Tönt gut.
Ja. Ja. Ich meine, ich hab ja einen neuen Slogan. Selbstliebe ist für alle da, auch für dich.
Okay, love it.
Und jetzt,
sehr schön.
Du hast ja nur den Rahmen von der heutigen Folge schon im Vorab bekommen, aber meinen Spruch hast du noch nicht gehört.
Nein, ich bin gespannt. Ohren auf.
Gut. So.
Es rommelt wieder.
Gut. Alte Vorurteile längst widerlegt. Schon immer unter euch haben wir gelebt. Maskiert, angepasst, den hohen Preis gezahlt. Doch wollten wir nur eins, gemeinsam leben, stark vereint. Wir sind Vielfalt, Kreativität, wir bringen neue Sicht auf die Realität. Wir sind mehr als eine Störung, wir sind Teil des Spektrums Mensch. Vielfältig, einzigartig, gestärkt durch Liebe und Verständnis.
Wow, schön.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, also, Elena, ich denke, wir kommen jetzt zum Ende.
Alles klar.
Ich packe deine Daten in die Show Notes.
Yes.
Und
super.
Ich wünsche allen einen wunderschönen Herbst. Übrigens, Herbstbingo läuft seit dem 1.9. Ihr habt noch Zeit bis zum 1.12. Schaut rein, macht mit. Ob öffentlich bekannt oder still für euch, ich nehme alles hin. Hauptsache, euch geht es gut. Bis bald. Dankeschön.
Tschüss.
Danke, Elena.
Dankeschön. Tschüss.